Ja, ich freue mich, wieder hier bei euch sein zu dürfen, in Lauenburg. Dank meiner Schusseligkeit ist es ja schon eine Weile her, dass ich hier war. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Da ist mir irgendwas durch die Lappen gegangen, nämlich ein Termin. Aber schön, dass ich heute wieder hier sein kann und bald auch schon wiederkomme, nämlich am Karfreitag. Und nachher werden wir schauen, wie wir das mit den Terminen weitermachen. Und das ist mir in 48 Jahren das erste Mal passiert und ich hoffe, dass die wird die nächsten 48 Jahre nicht geschehen. Aber wahrscheinlich werde ich so alt gar nicht. Ja, ganz herzliche Grüße aus Lübeck, aus der Arche, soll ich extra ausrichten. Ich hoffe, dass wir uns in diesem Sommer endlich mal bei uns in Lübeck auch sehen dürfen, zu einem Gemeindetag vielleicht mit gemeinsamen Grillen. Das werden wir noch vereinbaren. Im Augenblick sieht es ja so aus, als wenn die Zeiten etwas besser werden, dass man wieder was machen kann. Auf jeden Fall seid ihr herzlich willkommen. Ja, nun ist es mit meinem linken Bein wesentlich besser geworden. Und was ist das Problem jetzt? Das rechte Bein macht Theater. Insofern habe ich doch noch mal wieder meinen Stuhl mitbringen müssen, weil es mir sonst nicht gelingt, so lange zu stehen, weil ich nicht richtig mich festhalten kann. Aber ich hoffe, ihr entschuldigt mir auch das. Ja, wir haben am Anfang gehört, ganz am Anfang, das Wort sage Dank alle Zeit und für alles. Könnt ihr mich noch sehen, sonst muss ich den Stuhl höher machen. Und herzlich willkommen dem Bruder aus der Ukraine. Ich freue mich sehr, dass du so gut Deutsch kannst. Ich habe mir das schon überlegt, wenn mehr kommen, die nicht Deutsch können, kann ich unter Umständen jemanden mitbringen, der perfekt Russisch kann. Also ihr müsst niemanden draußen lassen, bloß weil sie die Sprache nicht verstehen. Jedenfalls, wenn ich wiederkomme, wenn ihr mir das sagt, dass da welche sind, die nicht Deutsch können, die Russisch können. Weil wer aus der Ukraine kommt, kann Russisch. Prima, dann machen wir das so. Ja, sagt Gott Dank alle Zeit und für alles. Wir staunen immer wieder, was der Herr tut. Wir haben ja jeden Donnerstag 2 Bibelstunden, morgens und abends. Morgens für die Senioren und für die, die im Dunkeln nicht Auto fahren können in der Winterzeit. Und abends dann für die Berufstätigen und für die, die morgens nicht aus dem Bett kommen. Und da sitzen eines Tages, Donnerstagabend, 3 Leute bei uns in der Bibelstunde, die wir nicht kannten. Keiner von uns kannte sie. Und dann fragte ich sie, wo kommt ihr denn her? Und dann sagten sie, ja, wir haben uns vor 2 Jahren bekehrt, wir haben eine Hausgemeinde gegründet und die funktioniert nicht richtig. Die Leute sind nicht zuverlässig, die kommen oft nicht und so weiter. Wir sind auf der Suche nach einer Gemeinde und wir sind bei euch auf die Arche gekommen und haben mal in die Predigten gehört. Und da sagt der Bruder, ja, mir hat eine Stimme gefallen, da gehen wir mal hin. Inzwischen kommen sie regelmäßig zum Gottesdienst, sie kommen sogar vorher zum Gebet. Bei uns wird immer eine Viertelstunde vorm Gottesdienst auch noch gebetet. Und da kommen die auch schon hin. Und sie haben sich sofort angeschlossen, diese 3, unserem Evangelisationsteam, das raus auf die Straße geht, um Leute einzuladen. Also das ist, der Herr tut Wunder, ne? Dann hat mich ein Pastor angerufen aus der evangelischen Kirche in Lübeck. Also ich muss unser Evangelisationsteam unbedingt mal hierher schicken. Oder persönlich herbringen, dass hier auch mal was passiert in der Stadt. Bei uns kommt Leben rein. Es ist erstaunlich. Dann ruft mich ein Pastor an aus der evangelischen Kirche und sagt, ich habe mich ein bisschen zu laut gegen diese Corona-Maßnahmen geäußert. Ich bin jetzt sehr angegriffen in der Gemeinde und ich habe hier so 20, 25 Leute, die sind alle Impfgegner. Und die haben jetzt Schwierigkeiten in der Gemeinde. Wie ist das bei euch möglich, einen Gottesdienst zu machen? Und jetzt machen wir am Sonntagnachmittag einen Gottesdienst mit den Geschwistern. Der Pastor setzt sich hin und wir predigen ihnen. Und inzwischen haben sich aus der Gruppe 4 Leute entschieden, in der Arche zu bleiben. Und alle 7, die 3, die in die Bibelstunde zuerst gekommen sind und die 4, die jetzt aus dieser Gruppe bei uns im Gottesdienst sind, bekehren die Taufe. Aus dem Nichts heraus haben wir 7 Täuflinge. Wir müssen nur noch gucken, wo wir Wasser finden, das warm genug ist. Oder wir müssen noch ein bisschen warten, bis es wärmer wird. Aber der Herr tut unglaubliche Dinge. Und ich bin immer noch davon überzeugt, das wird hier auch noch passieren. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass es wirklich so ist, dass wir Dank sagen können für alles. Wir haben überhaupt nichts dazu beigetragen, was da passiert ist. Wir haben 7 Leute in der Gemeinde, die getauft werden wollten, die wir vor ein paar Wochen noch nicht kannten. Das hast du gemacht, weil du deine Gemeinde selber baust. Und das machst du doch nicht bloß bei uns in Lübeck. Das kannst du genauso gut hier in Lauenburg machen. Und dafür möchte ich wirklich beten und danken. Und ich möchte diese Gemeinde segnen, Herr, dass sie durchgehalten hat bis heute. Und dass es wirklich wieder aufwärts geht, Herr. Wir preisen dich und geben dir alle Ehre. Jetzt wollen wir auf dein Wort hören und wollen hören und verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, wir gehen mit schnellen Schritten auf Ostern zu. Aber Ostern, vor Ostern ist noch etwas passiert, nämlich ein Abendessen bei Martha. Essen und Trinken hält ja Leib und Seele zusammen, sagt ein Sprichwort. In vielen Stunden des Alten und Neuen Testaments geht es ums Essen und ums Trinken, aber auch um Gastlichkeit. Auf geheimnisvolle, verhüllte Weise kehrt der Herr bei Abraham ein. Der Akzent liegt in der Abrahams Erzählung, zunächst auf Abrahams Gastlichkeit, am Ende aber auf dem verheißenen Gotteswort. Darüber schreibe ich übrigens gerade. Ich bin ja dabei, ein neues Buch zu schreiben, Israel für Anfänger. Und habe gerade diese Abrahamsgeschichte da nochmal ein bisschen skizziert, weil damit fängt ja eigentlich Gemeinde Jesu letztendlich auch an. Und vor allen Dingen fängt auch Israel damit an. Ja, es ist manchmal ein Geheimnis, wie die Dinge passieren. Gott offenbart Dinge auch nicht, warum er was tut, er tut es einfach. Und Abraham damals, der konnte ja nicht wissen, wer die 3 Fremden waren, die da plötzlich bei ihm auftauchten, so wie bei uns auch auf einmal 3 Fremde aufgetaucht sind. Er wollte sie nicht vorüberziehen lassen, ohne ihnen Gutes zu tun. Und Gott ist auf dem Weg zum Menschen, er begegnet dem Menschen, aber er begegnet ihnen nicht immer auf gleicher Augenhöhe. Gott ist immer größer. Sogar größer, als wir uns das vorstellen können. Der Mensch muss Gott einladen, wie es Abraham getan hat, sonst bleibt sein Haus, sein ganzes Leben leer und ungeschützt. An anderer Stelle im Alten Testament heißt es aber auch, wenn Gott der Herr das Haus nicht baut, bauen es die Bauleute umsonst. Und wenn Gott der Herr das Haus nicht bewacht, wacht auch der Wächter umsonst. Also Gott baut das Haus, aber er tut es nicht ohne uns. Wir sind beteiligt. Gott kommt in anderer Gestalt, als wir das erwarten. Vielleicht kommt er auch in einem ungelegenen Augenblick. Wir sind in der Endzeit, das haben wir inzwischen mitgekriegt. Es passiert so viel, jetzt auch noch Kriege und Kriegsgeschrei, fürchterlich. Aber alles das, was wir sehen, ist uns in Gottes Wort angezeigt. Ne? Und in irgendeinem ungelegenen Augenblick ist plötzlich der Herr da. Was ist also wichtig? Es wird die höchste Zeit vorbereitet zu sein, soweit das noch nicht geschehen ist. Wenn ich mich an die Zeit zurückdenke, als ich vor 48 Jahren zum Glauben kam, habe ich in der Gemeinde mindestens jeden zweiten Gottesdienst gehört, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Nach 48 Jahren kann man das ja irgendwie vernachlässigen, ne? Oder nicht gekommen ist. Aber nein, die Zeichen der Zeit erinnern uns, nein, Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, freut euch, mein Kommen ist nahe. Wir wissen immer noch nicht, wann er kommt, wir sollen es auch nicht wissen, aber er kommt. Und es ist höchste Zeit, bereit zu sein, denn wir wollen ja alle dabei sein, nicht? Also, während Abraham den Herrn in Gestalt von 3 müden Wanderern aufnahm und bewirtete, kam Jesus viel später in ein jüdisches Haus und traf Martha und Maria, wie uns zum Beispiel der Evangelist Lukas sagt. Und da lesen wir in Lukas 10, die Verse 38 bis 42, und da heißt es, Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen, die Martha hieß. Martha, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, was meine Schwester mir die ganze Zeit überlässt, die ganze Arbeit? Kannst du mir nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Ihr Lieben, sicherlich habt ihr nicht zum ersten Mal die Geschichte von Martha und Maria gehört. Vielleicht fällt es euch auch schwer, von dem Gedanken loszukommen, die wir schon immer bei dieser Geschichte hatten. Fällt vielleicht schwer, die Geschichte am heutigen Sonntag ganz neu zu hören. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich immer meinen ganz eigenen, eigenartigen Ansatz habe, mit solchen Texten umzugehen. Schauen wir also mal, wo wir damit heute hinkommen. Ich weiß nicht, welche dieser beiden Frauen ihr sympathischer findet. Ich weiß auch nicht, für welche dieser beiden Frauen ihr Partei ergreifen würdet, wenn sie heute Morgen in dieser Geschichte von damals, wenn sie da heute Morgen uns diese Geschichte von damals persönlich erzählen könnten. Schlicht euer Herz für die tatkräftige, entschlossene, praktisch veranlagte Martha? Oder liegt die nicht so pflichtbewusste... Ja, das ist na klar, die Hausfrauen melden sich sofort. Ja, aber vielleicht liegt ja auch die nicht so pflichtbewusste, mehr auf innere Werte achtende Maria eher auf eurer Wellenlänge. Also letztendlich muss ja eigentlich beides passieren. Ne? Aber die Szene ist ja anschaulich genug, dass wir sie uns sicherlich lebhaft vorstellen können. Da war Jesus mit seinen Jüngern im Land unterwegs. Er kommt nach Bethanien, dem Wohnort dieser beiden Frauen, die entweder ledig oder verwitwet waren und auch ihren Bruder Lazarus mit in ihr Haus aufgenommen hatten. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Und Jesus kam in diesen Ort, suchte Unterkunft für sich und Bleibe für sich und seine Jünger. Waren sie doch selber quasi mittellos und auf solche Hilfe angewiesen. Also viel Geld hatten sie ja nicht, das wissen wir ja nachher vom Garten Gethsemane, dass da nicht viel Geld in der Kasse war. Und dann mal eben 13 Leute zu versorgen in der Gaststätte, das ist ja dann auch nicht so einfach. Und da war es dann die Martha, die Jesus und seine Jünger in ihr Haus aufnahmen. Martha, ihr Name heißt ja ins Deutsche übersetzt Herrin. Und eine Herrin war sie auch. Ja, ja, die hatte schon auch die Zügel in der Hand. Ja, wenn wir also diese Stelle im Lukas-Evangelium und dann auch in Johannes 11, wo sonst diese Familie erneut uns begegnet, recht verstehen, muss Martha es gewesen sein, die das Haus geleitet hat. Die hat den Ton angegeben und die war überaus tatkräftig, zuverlässig, und wahrscheinlich auch nicht ganz unvermögend, sonst hätte sie sich das ja nicht leisten können, Jesus seine Jünger, also mindestens 3 Personen, gastlich in ihr Haus aufzunehmen. Wie wäre es denn heute Mittag bei euch, wenn jetzt 13 Leute kämen und sagen, wir haben Hunger? Ja, ja, also Martha Hand hat ja damit mutig gehandelt. Denn das war ja damals überhaupt nicht üblich, dass Männer zu Gast bei unverheirateten oder verwitweten Frauen verweilten. Wer solche Gäste, dazu noch so einen besonderen Gast wie Jesus, in ihr Haus aufnimmt, der muss sich auch um sie kümmern. Da mussten Speisen und Getränke her. Diesmal hatte Jesus nicht für die wunderbare Brotvermehrung gesorgt. Und Wasser hat er auch nicht zu Wein verwandelt, wie damals auf der Hochzeit in Kana in Galiläa. Nein, diesmal musste Martha als Hausfrau für alles sorgen. Darüber hinaus noch den Raum mit Polstern richten, unter Umständen auch den Gästen bei ihrer Ankunft die Füße waschen, wie das damals so üblich war. Ganz schön viel Arbeit. Und Martha, diese gute Gastgeberin, kam sicherlich ordentlich ins Schwitzen. Martha, die Dienerin, darf man wohl mit Recht als die erste Diakonin des Neuen Testaments bezeichnen. Und ich denke, dass sie diese Aufgabe nicht ungern getan hat. Ich denke vielmehr, sie war in ihrem Element und zuallererst muss ihr mal unsere Hochachtung gelten. So wie wir vor allem Frauen Hochachtung haben sollten, die Jahr aus, Jahr ein, ohne viel Wirbel machen,
zu machen, den Haushalt, den Garten, die Kinder und darüber hinaus noch vieles mehr am Laufen halten und diese Aufgabe mit Bravour gemeistert haben und auch heute noch meistern. Also ihr wisst ja, wovon ich rede. Und diese Martha hatte eine Schwester, die Maria, eine Ableitung des damals in Israel weit verbreiteten Namens Miriam, die Schwester der Schwester des Mose, also Miriam, ja, der war ja die Schwester des Mose und Maria ist eine Ableitung von Miriam. Maria vernachlässigt ihre Pflicht im Haushalt und Lukas berichtet uns, dass sie sich müßig zu Jesu Füßen niederlässt und zuhört, was dieser Mann so erzählt und lehrt. Was Maria tat, war noch ungewöhnlicher als das, was Martha getan hat. Als Frau bei den Männern zu sitzen und zuzuhören, es war im Grunde genommen revolutionär. Jüdische Rabbiner hatten damals nur Männer in ihren Schulen. Was im Haus der Martha geschah, war sowohl aus der Sicht der Martha als auch aus der Sicht Jesu ungewöhnlich. Aber komischerweise hat Jesus sich nicht daran gestört. Also war es, so war Jesus eben. Menschen waren ihm wichtiger als Gebote und Regeln des guten Anstands. Sehr gut kann ich das verstehen, dass Martha, ungehalten darüber, dass sie sich abmüht, während Maria zu Jesu Füßen sich den höheren Dingen, dem Wort Gottes widmet, ärgert. Und ich höre, wie Martha innerlich grollt, diese besonders frommen. Wollen fromm sein, laufen ständig unter Gottes Wort, beten ständig, aber vernachlässigen das Nötigste, das Natürlichste und das Normalste auf der Welt. Meine Frau, die ich ja dann am Karfreitag mitbringen kann, weil wir ja dann am Samstagnachmittag unseren Gottesdienst haben, lernt er sie auch mal kennen, die hatte auch eine Tante, die inzwischen verstorben ist, katholisch, die lebte mehr in der Kirche wie zu Hause. Die ging 4-mal am Tag. Und jedes Mal dauerte das auch, bis die wiederkam. Aber ihr Mann sagte, meine Frau ist eine Heilige. Ich weiß nicht, wer zu Hause den Haushalt gemacht hat. Wahrscheinlich er. Ich habe das nicht gefragt. Aber ich kann mir das vorstellen, Martha hat das nicht gepasst. Und nicht nur auf Maria war sie ärgerlich, sondern auch auf Jesus selbst, der Maria nicht mal an ihre Pflicht, an ihre Aufgaben, an die Nächstenliebe erinnert. Fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt, sagt sie zu Jesus. Und wir spüren den Vorwurf in ihrem Ton. Jesus lässt dich das völlig kalt? Ich weiß nicht, was wir geantwortet hätten, wenn wir an Jesu Stelle gewesen wären. Aber die Antwort Jesu, die finde ich auf alle Fälle erstaunlich genug. Er sagt, Martha, Martha, so beginnt er das, was er Martha sagen möchte. Und in dieser zweifachen Namensnennung spüren wir eine seelsorgerliche Haltung von Jesus. Ein ernst und wahrnehmender Martha, wie wir überhaupt sagen müssen, dass Jesus Martha nie verachtet hat. In Johannes 11, Vers 5 lesen wir sogar, dass Jesus Martha und ihre Schwester und ihren Bruder Lazarus lieb hatte. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Unruhe. Du machst viel Action, würden wir heute sagen. Du hältst viele Töpfe auf dem Herd am Kochen. Eins aber ist Not. Und das ist das Eigentliche in dieser Geschichte. Eindrücklich ist diese Gegenüberstellung von Jesus. Martha hat viel Sorge und Unruhe. Eins aber ist Not. Auf etwas kommt es an. Jesus stellt dem Vielerlei im Leben der Martha das eine gegenüber, auf das es wirklich ankommt. Die Vieleshaltung der Martha und die Eineshaltung der Maria, was ist das für ein starker Gegensatz? Das eine ist nach dem Urteil Jesu wichtiger als die vielen Dinge, die Martha tut. Und dieses eine besteht im Hören auf das Wort Gottes. Aus dem Hören kommt der Glaube und aus dem Glauben erst das Tun, sagt Paulus später im Römerbrief. Was Jesus hier aufrichtet, ist eine Priorität des Wortes vor der Tat. Und was er hier lehrt, ist kein Ausrutscher in seiner Lehre, sondern hat Jesus an vielen anderen Stellen ja auch bezeugt. Am deutlichsten in dem Wort aus Matthäus 6, Vers 33, denn dort heißt es, und ihr kennt es alle auswendig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und das ist das, was hier passiert. Die eine freut sich, die andere ärgert sich. So ist das im Leben der Menschen. Alles andere, und damit meint Jesus eben diese Dinge, für die Martha gesorgt hat, das Essen und das Trinken, die Dinge des täglichen Lebens, sind natürlich wichtig. Eins aber ist Not, und auf eins kommt es an, sagt Jesus. Geht uns bei diesen Worten nicht das Messer in der Hosentasche auf? Ist da nicht energisch zu protestieren? Ist denn die tatkräftige Hilfe des Anpackens, wo Not ist, nicht wichtiger als viel mehr und viel mehr wert als alle frommen Worte? Das kann man so sehen. Die Arbeit macht sich nicht von selbst. Sollen wir denn wirklich Recht behalten, die in Gottesdienste und Bibelstunden, in Hauskreise und Gebetsstunden rennen? Müssen wir da nicht lautstark protestieren und sagen, die Nöte schreien zum Himmel, was soll das fromme Getue, lass uns anpacken, lass uns was schaffen, lass uns die Welt besser machen und Nächstenliebe verbreiten. Alles gut und richtig, keine Frage. Aber nein, wir müssen hier in dieser Geschichte nicht aufschreien und nein, wir müssen auch nicht protestieren. Jesus hat das so angeordnet. Er hat die Prioritäten gesetzt und diese Prioritäten hatte Maria zu ihrer Zeit erkannt. Eins ist aber ist Not, das Hören auf Gottes Wort, das Stille werden zu den Füßen des Meisters. Essen hätte man ja auch noch eine Stunde später können. Tja, man muss sich erst von Jesus dienen lassen, bevor man dienen kann. Das ist der Punkt hier, um den es hier geht. Man muss erst auf Gottes Wort hören, damit man zur Tat schreiten kann. Das ist der Grund, warum ich für meine Angelegenheiten, die ich zu tun habe, bete. Für die Predigt heute Morgen. Für meine Seelsorgegespräche, für alles, für alle meine Aufgaben in der Gemeinde, fängt alles an mit Gebet. Ich will wissen, was der Herr will, dass ich tun soll. Und wenn der sagt, du gehst nicht nach Lauenburg, dann sage ich Bescheid. Hat er aber nicht gesagt. Jesus hat nicht gesagt, geh nicht hin. Er sagt vielmehr, sei nicht schusselig. Geistliches Leben beginnt mit Hören und Glauben, nicht mit dem Tun. Und das wollen wir mal in aller Deutlichkeit heute Morgen festhalten, weil darum geht es in dieser Geschichte. Ja, ist denn das andere, das Tun, dann schlecht? Macht da vielleicht jemand einwenden? Aber selbstverständlich nicht. Es ist nicht schlecht und wir würden diesen Text falsch verstehen, wenn wir die praktische Nächstenliebe ablehnen würden und sagen, wir gehen in unser Gemeindehaus und freuen uns, dass wir hier unsere Ruhe haben. Ich habe das in Baden-Württemberg erlebt. Da gab es eine Gemeinschaft, die nennt sich die Hanischen. Eine ganz seltsame Truppe. Aber ich wurde von meinem ehemaligen Vermieter damals dahin mitgenommen. Und was machen die? Die schließen die Tür ab, wenn alle da sind, damit sie ihren Gottesdienst in Ruhe feiern können. Und die, wie Leute, ich gesehen habe, die waren alle zwischen 70 und 80. Und das ist eine Frage der Zeit. Wenn die so weitermachen, ist die Gemeinde ausgestorben. Also das kann es ja auch nicht sein. Aber wenn man unter die Leute geht, kann man alles Mögliche erleben, selbst sowas. Die schließen die Gemeinde zu, damit sie beim Gottesdienst nicht gestört werden. Und die hatten alle ihre Sitzplätze. Die sahen, auch mit einem Blick sahen die, ob alle da waren. Und ich durfte als Gast zwar hinkommen, aber ich durfte nur schweigen. Ich durfte nichts sagen, nicht mal laut beten. Sonst hätten sie mich rausgeworfen. So ist es. Also solche Sachen passieren. Lukas hat in dieser Geschichte das Gleichnis vom barmherzigen Samariter vorangestellt, wenn ihr das lest. Und darin sehr wohl deutlich gemacht, dass die tätige Liebe christlichem Denken und Handeln widerspricht. Das Tun ist nicht falsch. Aber wie so oft im Leben ist eben das Gute der Feind des Besten. Wo wir Martha nur noch in den Aufgaben unseres Lebens umherwirbeln sehen, bringen wir uns um die Quelle unserer inneren Kraft und kommen bald an den Punkt, wo wir innerlich leer, ausgelaugt, neidisch, ja vielleicht sogar bitter werden. Und geschieht gerade nicht das immer wieder unter uns? Ist nicht gerade das auch Alltag einer Gemeinde? Also wir haben durchaus in Lübeck auch hier und da mal so ein Problem. Gerade haben wir auch wieder einen. Ich verstehe ihn nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber momentan verweigert er uns auch das Gespräch. Aber er wird sich erholen. Wir beten für ihn und haben Geduld. Aber es ist nicht immer so einfach in der Gemeinde. Und das wisst ihr ja auch, ne? Ich brauche über die Vergangenheit, die ich ja sowieso nicht so genau kenne, auch keine Worte verlieren, aber ihr wisst es ja selber. Wie viele opfern sich auf für christliche Kreise und Gruppen, für Kirche und Gemeinschaft und ärgern sich darüber, dass sie sich engagieren und andere auf der faulen Haut liegen. Aber wenn wir uns die Gemeinden angucken, ich habe ja durchaus Kontakt auch mit anderen Gemeinden in Lübeck, es ist immer so, dass wenige den ganzen Dienst tun und viele sitzen da und warten, ob es was zu kritisieren gibt. Also nicht immer, aber viele sitzen einfach nur da, weil sie denken, der Stuhl darf nicht kalt bleiben. Irgendwas müssen die ja im Kopf haben. Naja, aber nun manchmal ist dieser Ärger ja vielleicht auch berechtigt. Aber wir haben demnächst ja wieder Frühjahrsputz. Und wenn ich sage, wir brauchen wieder einige Leute für drin und für draußen, dann höre ich noch nicht viel. Aber wenn ich sage, anschließend gibt's Bockwurst mit Kartoffelsalat, dann habe ich 10 Leute. Ja, so kann man Menschen ja auch vielleicht mal locken, was Praktisches zu tun. Ja. Aber man kann sich manchmal auch ärgern, weil man da steht und muss Dinge machen, für die man eigentlich keine Zeit hat. Aber wie auch in allen anderen Vereinen, da ist das übrigens auch so, das ist nicht nur so in den christlichen Gemeinden, auch in den Vereinen ist das so, dass sich manche aufopfern und andere sich bedienen lassen. Und da wäre ein Ausgleich natürlich dringend gefragt. Ich habe gerade einen neuen Plan gekriegt, von jemandem hat mir den zugeschickt per E-Mail. Da stehen 149 Tätigkeiten drauf, die man in der Gemeinde tun kann. Das sind jetzt so viele Blätter, dass die gar nicht auf unser schwarzes Brett passen. Aber irgendwie werde ich das in unserer Gemeinde mal austeilen, damit sich die Leute mal was aussuchen können und den Herrn fragen, ob das vielleicht ihre Aufgabe ist. Weil manchmal kommt man ja gar nicht da drauf, was da noch zu tun wäre. Ne, weil es andere gibt, die tun es einfach, ohne drüber zu reden. Aber gerade diese Martha hier, denjenigen, die sich da opfern, muss das eine gesagt werden, vergesst eure Seele nicht. Versäumt es nicht an der Quelle, die Jesus heißt, in der Stille vor Gott immer wieder Kraft zu schöpfen. Wir hatten ja Anfang des Jahres wieder die Allianz Gebetswoche. Und in diese Woche fiel auch gerade das Allianz-Treffen der Allianz-Brüder, die hatte ich zu mir in die Arche eingeladen. Und der die Einladung macht, der muss auch die Andacht halten. Und das Thema war Sabbat. Ich war ja total erstaunt, dass in der Allianz-Gebetswoche das Thema Sabbat kam. Und im Stillen habe ich gedacht, hoffentlich kommt der Adventist nicht. Der könnte mich vielleicht nicht verstehen. Aber dann habe ich es den, es waren 15 Pastoren da, und ich habe es denen wirklich ins Stammbuch geschrieben: Brüder, vergesst nicht die Ruhezeiten. Vergesst nicht, für das, was wir alle zu tun haben, zu beten. Und wirklich auch euch Zeit zu nehmen, um stille zu sein und zu hören. Und nicht nur in Aktivitismus zu verfallen, der in dieser ganzen Pandemiezeit unglaublich war. Wenn ich mich daran erinnere, was ich an Seelsorgegesprächen hatte, es ging manchmal von morgens um 9 bis abends um 11. Da kamen Leute aus allen Windrichtungen, nicht nur aus unserer Gemeinde, die haben gehört, dass ich eine Seelsorge-Sprechstunde anbiete, und dann ging das los. Ne? Hausbesuche, Telefongespräche mit den Leuten, die mich gar nicht ins Haus reingelassen haben, aus Angst vor der Ansteckung. Ihr glaubt gar nicht, was das Zeit gekostet hat. Und Mühe und Arbeit. Und dann rufen mich Leute aus einer anderen Gemeinde an. Eine Schwester, die ich lange kenne, sagt, ich gehe seit anderthalb Jahren nicht in meine Gemeinde und keiner hat mich besucht. Und ich weiß, meine Zeit geht zu Ende. Ich möchte so gerne nochmal Abendmahl feiern. Also was habe ich gemacht? Ich bin dahin gefahren, habe mit ihr eine Andacht gemacht und habe mit ihr Abendmahl gefeiert. Und sie war glücklich und selig. Aber so ist das manchmal. Man muss manchmal auch ein bisschen über seinen Tellerrand rausgucken, und ihr werdet euch wundern, das spricht sich rum in der Stadt. Und dadurch wird die Gemeinde bekannt. Aber das Stille werden vor Jesus, die Andacht am Morgen, das Gebet am Abend, das Ruhen zu Jesu Füßen, das fällt uns ja oft schwerer als die praktische Arbeit. Und doch wollen wir es lernen, in unserem Leben die Prioritäten zu ordnen. So zu ordnen, wie Jesus es uns heute Morgen vorgibt. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 1924 in Paris gewann ganz sensationell und völlig überraschend Eric Liddell den 400-Meter-Lauf der Männer in einer sensationellen Zeit. Eric Liddell, ein Theologiestudent aus Schottland, war bislang ein unbeschriebenes Blatt, völlig unbekannt. Aber er gewann diesen 400-Meter-Lauf in neuer Weltrekordzeit von 47,6 Sekunden. Und sofort schickten die Telegrafen den bislang noch unbekannten Namen in alle Welt hinaus. Eric Liddell war der Held dieser Olympiade, und jeder erwartete, dass Eric Liddell auch den 100-Meter-Lauf der Männer gewinnen würde. Doch der 100-Meter-Endlauf fand an einem Sonntag statt. Und Eric Liddell weigerte sich standhaft, an diesem Tag zu starten. Denn an diesem Sonntag stand er auf der Kanzel der kleinen angelsächsischen Gemeinde in Paris. Und zu seiner bestürzten Umgebung sagte er: Meine Herren, heutzutage ist es gut, eine feste Überzeugung zu haben. Ein Jahr später ging dieser Weltrekordmann als Missionar nach China. Eric Liddell hatte über Prinzipien und Überzeugungen. Zu diesen Prinzipien gehörte für ihn, dass er am Sonntag den Gottesdienst besucht, dass er sich von nichts und niemandem abbringen ließ, Zeit zu haben, um zu Jesu Füßen zu sitzen. Man muss sich das mal wirklich bildlich vorstellen. Der hat gerade die Goldmedaille gewonnen unter der Woche. Der schnellste Läufer der Welt, der hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Und sagt den erstaunten Leuten: Nö, am Sonntag trete ich nicht an, da gehe ich in die Gemeinde. Das sind Entscheidungen. Wie oft habe ich das erlebt? Ich habe lange immer in der Agape-Gemeinde, als ich die Arche noch nicht hatte, am Nachmittag einen Gottesdienst gehalten, da kamen Sintis, also Zigeuner. Sintis und Roma kennt ihr, Zigeuner darf man nicht mehr sagen, ist ein Schimpfwort heute, aber Sintis kamen da. Aber wenn da schönes Wetter war, dann wussten die, wo am Nachmittag um 3:30 die Eisbude stand. Und dann fehlten die im Gottesdienst. Dann saßen da auf einmal 3 und 15 waren nicht da. Oder sie gingen ins Schwimmbad. Und da habe ich auch gedacht, also, ne, Den ganzen Samstag wäre dafür Zeit gewesen und die Eisbude hat nach dem Gottesdienst auch noch auf. Nichts zu machen. Es wurde am Ende irgendwann eingestellt, weil die Leute so unzuverlässig waren. Und das ist doch bedauerlich. Das ist doch bedauerlich. Also wirklich diese anderthalb Stunden im Gottesdienst einmal die Woche, das dürfte doch eigentlich nicht so schwierig sein, da mal eine Priorität zu setzen und zu sagen, das mache ich, da gehe ich hin. Und das ist schlimm, dass man das selbst Christen heute wirklich sagen muss. Man muss sie manchmal regelrecht anschieben. Weil die meinen, sie haben was Besseres vor. Und gerade durch diese Pandemiezeit, wo ja zeitweilig gar keine Gottesdienste möglich waren und die Leute zu Hause vor ihren Fernsehern saßen, sind einige auf die Idee gekommen, was soll ich eigentlich in der Gemeinde? Das ist doch viel bequemer, wenn ich hier sitzen bleibe und mir den Gottesdienst im Fernsehen angucke. Dass das aber ganz was anderes ist, als Gemeinschaft unter den Gläubigen zu haben, gemeinsam zu beten, gemeinsam auf das Wort Gottes zu hören, und begreifen, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Wenn wir nur zu Hause sitzen und das Programm abspielen lassen und nicht aktiv dabei sind, wird unser christlicher Glaube immer mehr abnehmen. Davon bin ich überzeugt. Und nun muss man die Leute wieder ermutigen, in Gottesdienst zu kommen und ihnen zu sagen, warum steht denn im Wort Gottes, verlasst nicht die Versammlung. Das ist ganz wichtig. Es geht doch nicht darum, damit der Pastor sich freut. Ich halte einen Gottesdienst auch, wenn drei da sind. Das stört mich nicht. Ich halte ihn aber auch, wenn da 3000 wären. Das stört mich auch nicht. Ich war in London auf der Pfingstkonferenz von der Assemblies of God in den 70er Jahren. Und da saßen 6000 Leute. Und dann hieß es auf einmal, da ist ein Deutscher zu Besuch, der soll jetzt mal nach vorne kommen und Zeugnis geben. Da sitzen da 6000 Leute und ich muss erst mal überlegen, ob ich noch Englisch kann. Aber ihr glaubt gar nicht, was das für einen Spaß gemacht hat. Also diese Masse von Menschen zu sehen, das hat mich so aufgebaut. Und dann kam der Heilige Geist und dann ist es nur so rausgesprudelt. Ja, leider gibt es keine Halle in Lübeck, wo wir jetzt 6000 Leute unterbringen könnten. Wir müssten dann wahrscheinlich 10 Gottesdienste machen. Aber auch das wäre nicht unmöglich. Alle Dinge sind möglich, wenn unser Herr die Führung hat. Also Erich Liddell, der hatte Prinzipien und Überzeugungen. Der ging am Sonntag in den Gottesdienst und nicht auf den Sportplatz. Wenn ich morgens zum Gottesdienst sehe und sehe die Kinder da morgens schon Fußball spielen, dann sage ich immer, wie schade. Können die das nicht am Nachmittag machen? Warum muss das denn Sonntagmorgen sein? Um 9 sind die da schon und laufen sich warm. Nee, leider. Aber es funktioniert eigentlich immer nur dann, wenn wir wirklich Jesus im Herzen haben. Dann kommt wirklich auch tatsächlich so diese innere Kraft und dieser innere Willen zu sagen, ich will unter Gottes Wort gehen. Ich will wissen und hören, was Gott mir zu sagen hat. Aber das ist nicht einfach. Ich will auch gar keinen anklagen. Ich sage nur, was der Kernpunkt dieser Geschichte ist, die mir der Herr heute aufs Herz gelegt hat. Für uns. Nicht nur für euch, auch für mich. Ich lerne auch, wenn ich eine Predigt vorbereite, lerne ich immer was dazu. Das ist erstaunlich. Und das nach 48 Jahren. Du wirst nicht fertig. Es kommt immer ein Gedanke, den du zuvor nicht hattest. Der Heilige Geist ist dabei, wenn wir beten. Ja. Und solche Überzeugung, solche Standhaftigkeit, solch ein Ruhen zu Jesu Füßen ist notwendig, wenn wir glauben, wir müssten verzagen. Und wenn wir denken, es ändert sich ja nichts mehr. Auf die Arche in Lübeck haben sie keinen Pfifferling mehr gegeben. Die war so zerstritten, dass der Nordwestbund sagte, die machen wir zu. Das geht nicht mehr. Die schließen die einfach ab. Die Gemeinde war von über 100 Gottesdienstbesuchern auf 26 vermindert. Und die stritten sich wie die Kesselflicker. Das habe ich miterlebt. aber der Herr baut seine Gemeinde. Heute sieht es anders aus. Es sind beileibe noch nicht wieder alle Stühle besetzt, weil es immer noch Leute gibt, die sich wegen Corona nicht zur Gemeinde trauen, obwohl wir alle Regeln natürlich auch eingehalten haben, keine Frage. Wir haben auch unsere Mundschütze benutzt und unsere Hygiene-Geschichten eingehalten und so weiter. Aber es gibt Menschen, die sind so angsterfüllt durch das, was die Politik ihnen erzählt, dass man sie nicht aus den Häusern bringt. Und deswegen ist es meine Aufgabe als Pastor, in die Häuser reinzugehen, sofern sie mich dann reinlassen. Und das mache ich auch. Wir lassen keinen stehen. Wir haben uns aber auch entschieden, wenn jemand kommt und es wird eng, wir lassen keinen draußen. Wir lassen keinen draußen. Wir sagen keinen, das Haus ist voll, du kannst nicht mehr kommen. Nee, das machen wir nicht. Wir lassen einfach keinen draußen. Und wir kontrollieren auch keinen, habe ich gesagt. Wir diskutieren das Thema nicht, alle sind erwachsen, jeder muss für sich entscheiden, lässt er sich impfen, lässt er sich nicht impfen, lässt er sich boostern oder was auch immer, wird in der Gemeinde, in den öffentlichen Versammlungen nicht diskutiert, weil wir hätten sofort eine Spaltung. Und das wollen wir nicht. Wir sind froh, dass wir die Spaltung los sind. Und das machen wir nicht. Und wir lassen jeden rein und wir kontrollieren auch keinen. Ich habe gesagt, wenn die Regierung kontrollieren will, soll sie gefälligst selber kommen. Und kontrollieren. Wir machen das nicht. Fertig. Und wenn das tatsächlich passiert wäre und sie hätten uns ein Bußgeld aufgelegt, das hätte ich mit denen auch ausgefochten. Möglicherweise sogar vor Gericht, weil ich bin bestens informiert, was hier läuft. Das ist auch nicht das Problem. Ja, Prioritäten in unserem Leben setzen. Das wird hier durch die Geschichte von Maria und Martha deutlich. Und das wünsche ich uns gerade im Getümmel und Getriebe unseres Alltags. Und wir stehen nach wie vor davor und die Menschen wissen nicht mehr, was vor sich geht. Ich rede ja auch mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und die sagen, wir haben keinen Plan mehr, was hier eigentlich los ist. Das ist auch nicht so einfach, das zu durchschauen. Das kostet auch wieder viel Zeit, um das mal zu verstehen, was hier wirklich passiert. Mit dem großen Umbruch. Mit den Globalisten. Und welche Pläne uns bevorstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Dass man den Plan hat, uns Menschen zu digitalisieren und uns Maschine mit Menschen zu verschmelzen. Ich habe deswegen dreimal allen 737 Bundestagsabgeordneten einen netten Brief geschrieben und sie darauf hingewiesen, was der Plan der Globalisten ist, wie das alles angefangen hat, wie das weitergeht und ob sie wirklich die Zukunft für unser Land so wollen. Ich habe schon, glaube ich, 200 Rückmeldungen von Bundestagsabgeordneten bis hin in die oberen Stufen. Klare Ansage, bis auf zwei Leute aus der SPD, die alles besser wissen. Aber das kennt man schon. Aber ansonsten quer durch alle Parteien, klare Einheit wollen wir nicht. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Auch das ist ja vielleicht manchmal, auch das habe ich unter Gebet gemacht. Ich habe auch nicht irgendwie einfach Lust, mich da hinzusetzen und den Leuten lange Briefe zu schreiben. Ich habe denen einen sechsseitigen Brief geschrieben und habe immer die Links eingefügt, dass die sich die Filme aufrufen können, wo der Herr Schwab erzählt hat, wie das alles gehen soll und so weiter. Und habe die aufgefordert, sich wirklich mal intensiv damit zu beschäftigen, bei aller Geschäftigkeit mal darüber nachzudenken, was wirklich vor sich geht. Aber wir müssen Prioritäten setzen. Wir wissen, wer den Sieg davonträgt. Und das ist unser Herr und Heiland, der uns nicht nur errettet hat, sondern der uns auch ans Ziel bringt. Wenn wir an ihm bleiben, wie heißt es? Wie die Rebe am Weinstock. Das ist das, was unsere Aufgabe ist. An ihm zu bleiben. Unsere Aufgabe ist nicht aus eigener Kraft alles Mögliche bewerkstelligen zu wollen. Jesus fragt uns, wollt ihr das? Wollt ihr das? Wollt ihr, dass die Gemeinde wieder wächst? dann sagt es dem Herrn und er sagt, wenn ihr das wollt, bringe ich das vollbringen. Und auch wenn es langsam geht, schaut mal, ein Gast aus fernen Landen. Dank dem Herrn, dass er hierher gefunden hat. Das ist einer. Ne? Was haben wir in der Bibel gelesen? Einer schlägt 10 und 10 schlagen 100. Schauen wir mal. Das gibt doch bestimmt auch in Lauenburg Kontakte mit anderen Menschen aus der Ukraine. Naja, da kann sich ja noch einiges tun. Ja. Und die kann man ja zum Gottesdienst einladen. Und wenn die nicht Deutsch können, bringe ich einen mit, der Russisch kann. Und die, werden sie länger hier bleiben, werden sie alle Deutsch lernen. Na? Und da ist ein Mensch, der kann schon Deutsch. Der kommt aus der Ukraine und versteht alles, was ich sage. Ja, naja, aber das ist ja aufgezeichnet. Das kann man sich dann später nochmal anhören in aller Ruhe und auch mal abschalten und darüber nachdenken. Sage ich bei uns auch immer. Ich weiß nicht, wer bei uns in der Arche Predigten abhört von euch. Na, da ich das nicht weiß, weigere ich mich, eine Predigt, die ich gerade in Lübeck zu halten habe, hier zu wiederholen. Und ich frage den Herrn, was ist denn eigentlich in Lauenburg gerade dran? Und es ist immer noch Ermutigung, Auferbauung, Prioritäten setzen, mit Gott reden. Und es wird geschehen. Es wird geschehen. Wir erleben das. Wir erleben das, dass Menschen gesund werden im Gottesdienst. Wir haben mit unserem Ältesten gebetet, mit Handauflegung und unter Salbung. Der kam morgens zum Gottesdienst, sollte die Einleitung machen und hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Haben wir ihm die Hände aufgelegt, haben ihn gesalbt, haben mit ihm gebetet. Und als er aufstehen musste, die Einleitung zu machen, waren die Kopfschmerzen weg. Der Herr ist immer noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also versäumen wir das Beste nicht bei den vielen guten und wichtigen Aufgaben, die wir haben. Ich komme zum Schluss. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Und nach der Predigt kann sie ja aufräumen und das Geschirr spülen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort, das uns ermutigen soll, das uns auferbauen soll. Wir haben keinen Grund zu verzagen, du bist immer noch derselbe. Du sprichst mit uns und wir danken dir dafür, dass wir, auch wenn wir wenige sind, wir sind auch in Lübeck zwar einige mehr, aber wir sind immer noch wenige im Verhältnis zu dem, wie die Gemeinde mal war. Du segnest uns, weil wir dich fragen, weil wir dich bitten. Und wir sind dankbar dafür, dass wir erleben dürfen, dass du nicht nur hörst, sondern auch handelst. Und dafür preisen wir dich, Herr, und danken dir heute Morgen für das Wort, das wir hören durften. Lass es in unseren Herzen bewegen und in unseren Alltag einfließen. Amen. Amen.